Und wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, dass die letzten Jahre damit vergangen sind, dass Donald Trump, der ja mit der Russischen Föderation gedeihliche Beziehungen herstellen wollte, genau aus diesen Gründen in Amerika zur Unperson gemacht worden ist und in Europa von den versammelten Europäern ja im Ergebnis für bekloppt gehalten worden ist. Und man wollte mit ihm nichts zu tun haben.
Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Interview. Mein heutiger Gast war 33 Jahre lang Mitglied im Deutschen Bundestag und er war parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium unter Gerhard Stoltenberg. Ganz herzlich willkommen, Willy Wimmer.
Ich grüße Sie, Herr Reinhardt.
Herr Wimmer, es ist in den letzten Wochen sehr viel passiert. Die herausragenden Ereignisse waren jetzt, dass die vier Ostrepubliken in der Ukraine nun zu Russland gehören. Und des Weiteren gab es diesen Pipeline-Anschlag. Wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein hinsichtlich einer Ausweitung des Krieges?
Also die Dinge, mit denen wir es jetzt zu tun haben, gehen in der Bewertung jedenfalls für mich zurück auf den 16. oder 24. Februar diesen Jahres. Ich werde auch gleich erläutern, warum das so ist. Wir haben derzeit ja eine Situation im Zusammenhang mit den östlichen Gebieten der Ukraine, dass durch die heutige Entscheidung des russischen Präsidenten vier Gebietskörperschaften Bestandteile der Russischen Föderation geworden sind. Und damit ist eins verbunden, über das man sich bei uns sehr im Klaren sein muss. Das ist eine, egal wie man das rechtlich und völkerrechtlich bewertet, das bedeutet, dass die russische Staatsgrenze um den Faktor X nach Westen verlagert wird. Und wir haben jetzt eine Situation, dass die russische Staatsgrenze nicht nach völkerrechtlichen oder international anerkannten Aspekten, aber nach der Rechtsauffassung der Russischen Föderation sich auf im russischen Verständnis ehemals ukrainischen Staatsgebiet befindet. Das heißt, diese russische Staatsgrenze ist nach Westen verschoben worden. Und da kommt ein interessanter und wichtiger und möglicherweise sogar extrem bedrohlicher Punkt auf uns zu. Das ist in einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages ziemlich bald nach Überschreiten der ukrainisch-russischen Grenze durch russische Truppen ist das niedergelegt worden. Nämlich die Frage danach, wann wird durch Beteiligung Deutschlands oder von NATO-Staaten oder der NATO oder von wem auch immer aus dem Westen, mit dem wir verbündet sind, wann wird aus Beiträgen, die wir leisten, finanziell, militärisch, wann wird daraus eine Kriegshandlung mit dem Ergebnis, dass wir nach der Haager Landkriegsordnung des Jahres 1907 entweder neutral sind oder eine Kriegspartei werden? Dadurch, dass jetzt sich diese Frage nach russischen Entscheidungen richtet, und in Kenntnis der Haager Landkriegsordnung ist für uns eine im Vergleich zur bisherigen Situation neue Lage entstanden. Und die NATO und auch die Bundesrepublik Deutschland, also die Regierung in Berlin, müssen davon ausgehen, dass durch diese heutige Entscheidung des russischen Präsidenten mit den Parlamentsentscheidungen im Vorfeld eine neue Rechtslage mit extremen Auswirkungen für uns geschaffen worden ist. Und das macht deutlich, dass wir in einer wirklich prekären Situation uns befinden. Und die Frage wirklich die ist, sind wir im Krieg und hängt es von uns überhaupt ab, über diese Frage zu entscheiden, wenn wir sehen, wie nach russischer Rechtsauffassung, nicht nach Völkerrecht, nicht nach sonstigen Anerkennungen, wie die Frage beantwortet wird, was ist relevant für die Verlagerung der russischen Staatsgrenzen um den Faktor X nach Westen. Und damit ist unmittelbar verbunden eine andere Problematik. Und zwar die, die Sie angesprochen haben im Zusammenhang mit den Pipelines und das, was da passiert ist. Es richtet sich ja nicht nach unserer Darstellung aller Dinge, sondern es richtet sich danach, wie andere das bewerten. Und wie man in diesen Tagen hören kann, wird das, was sich auf dem Boden der Ostsee ereignet hat, so bewertet wie der Mord in Sarajevo 1914, der zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges einige Wochen später geführt hat. Und das ist eine zentrale Frage für unsere staatliche und auch übrigens menschliche Existenz, wenn davon nachher dann die Opfer abhängen. Und deswegen ist es so von großer Bedeutung, dass die Bundesregierung, die ja gesagt hat, sie würde mit Dänemark und Schweden diese Vorfälle untersuchen, zweifelsfrei und baldmöglichst zu dieser Untersuchung kommt, ob dabei ein unzumutbarer und ungewöhnlicher Druck auf eine der drei Untersuchungsparteien gerichtet ist, wie wir das im Zusammenhang mit dem völkerrechtswidrigen Krieg der NATO gegen Jugoslawien mit dem Vorfall in Rajak ja erlebt haben, der ja auch dann unmittelbar zum Krieg geführt hat. Das heißt, wir sind in einer Situation, die komplexer nicht sein kann und schwerwiegender auch nicht. Und ich sage das nicht nur nach der Lektüre jetzt der Ereignisse, mit denen wir es zu tun haben. Ich war in der letzten großen NATO-Übung des Kalten Krieges, Stabsrahmenübung Vintec-Simex, der deutsche Verteidigungsminister in der Übung. Ich habe 8 Tage konventionell und 8 Tage nuklear Krieg geführt. Und deswegen können Sie davon ausgehen, dass diese Dinge für mich nicht nur rein akademischer Natur sind.
Damals sind Sie ja, also haben Sie diese Übung abgebrochen, weil simuliert wurde, dass auf Deutschland Atombomben fallen. Können Sie da noch mal kurz was dazu sagen, was das für, wie das damals war?
Ja, das ist ja immer die Frage danach, wie definiert man nationale Interessen auch in einem Bündnis, dem man angehört. Und als die damaligen Überlegungen dahin gingen, Dresden und Potsdam nuklear auszulöschen, habe ich dem amtierenden Bundeskanzler Helmut Kohl geraten, die Übung abzubrechen. Denn wie man vor dem Hintergrund des Schicksals Deutschlands, das hat sich meinen menschlichen und politischen Überlegungen völlig entzogen. Unverständnis war die Folge und der Bundeskanzler ist innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von 24 Stunden, dieser Überlegung gefolgt und hat zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte dieser alle 2 Jahre stattfindenden Übungen Deutschland aus der Übung rausgezogen. Das ist die Frage eben danach, wie man nationale Interessen definiert. Und wie man als Deutscher sich Deutschland vorstellt.
Werden denn jetzt seitens der Ukraine die Kampfhandlungen in den Ostgebieten eingestellt? Und was passiert, wenn da jetzt weiter gekämpft wird, jetzt wo das quasi laut Russland russisches Staatsgebiet ist?
Ja, das habe ich ja eben im Zusammenhang mit dieser Grenzveränderung und dem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestages aus meiner Sicht jedenfalls angesprochen. Wir können, das Dokument ist ja im Internet verfügbar. Man kann sich das runterladen und man kann das, was der wissenschaftliche Dienst in aller gewohnten Sorgfalt für den Deutschen Bundestag ausgearbeitet hat, man kann das neben die Ereignisse in der Ukraine und in diesem Kampfgebiet legen und sich ein eigenes Urteil darüber erlauben, was jetzt da auf uns zukommt. Es geht ja um zwei Komponenten. Das, was die Ukraine macht, nachdem sie kurz nach Überschreiten der ukrainisch-russischen Grenze durch russische Truppen ja die Gespräche mit Moskau abgebrochen hat, was die Ukraine macht. Und es hängt wesentlich jetzt im Zusammenhang mit dieser Überlegung des wissenschaftlichen Dienstes davon ab, was die NATO und was Deutschland macht. Das ist nicht die Frage danach, dass die Ukraine über unser Schicksal entscheidet.
Im Juni fand ein Treffen der BRICS-Staaten statt. Und jetzt sollen Argentinien und Iran diesem Bündnis beitreten. Daraufhin ist jetzt im Iran sind Unruhen ausgebrochen aufgrund der Frauenrechte, Menschenrechte. Und gleichzeitig wurde vor kurzem in Argentinien ein Mordanschlag auf die Vizepräsidentin Cristina Kirchner verübt, der nur gescheitert ist, weil die Pistole wohl eine Ladehemmung hatte. Sehen Sie da einen Zusammenhang mit diesen Beitrittsgesuchen von Argentinien und Iran an die BRICS-Staaten?
Also ich bin nicht in einer Lage und will es auch übrigens nicht, rumzuspekulieren, warum das ein oder ein andere Ereignis vielleicht in einen bestimmten Zusammenhang gesetzt werden kann. Wir haben es mit einer Lage zu tun, die die Welt so noch nicht gekannt hat. Wir haben eine Situation, die davon gekennzeichnet ist, dass wir auf der einen Seite einen amerikanisch geführten Block haben, dem wir ja auch angehören, in der NATO und in vielfältiger Weise verbunden. Und auf der anderen Seite den Rest der Welt. Das sind immerhin 70% der Weltbevölkerung. Man kann sich ja auch die wirtschaftlichen Daten herunterladen. Und diese anderen Staaten mit China, mit Indien, mit Südafrika, mit Brasilien, sie haben Argentinien und den Iran angesprochen. Die wollen nicht auf amerikanisches Kommando hören, sondern sind angetreten, nach der Charta der Vereinten Nationen ihre Beziehungen zu anderen Ländern zu organisieren. Übrigens Anfang des Jahres in einem gemeinsamen Brief des chinesischen Präsidenten Xi und des russischen Präsidenten Putin an den amerikanischen Präsidenten Biden sich dazu zu bekennen, wie man die globalen Beziehungen gestalten will. Entweder nach amerikanischem Sonderrecht oder nach der Charta der Vereinten Nationen, die ja eine Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg ist. Das heißt, wir haben es mit einer Auseinandersetzung zu tun, dass die Welt sich neu organisiert oder neu organisiert wird oder in einer kriegerischen Auseinandersetzung diese Prozesse durchgezogen werden, statt auf Verhandlungen auszugehen und miteinander zu reden. Das ist ja die Auseinandersetzung, mit der wir es zu tun haben. Ja, und dann ereignen sich die Dinge, von denen Sie gesprochen haben. Da kann sich jeder seine Gedanken machen.
Was sollte Ihrer Meinung nach die Bundesregierung jetzt tun? Es werden ja immer noch Waffen, Waffen, Waffen gefordert. Was wäre der Weg Ihrer Meinung nach?
Ich sehe mit Entsetzen, wie jemand behandelt wird, der mit der anderen Seite, wenn man das so sagen will, das ist ja immerhin Russland, das uns wesentlich die deutsche Wiedervereinigung ermöglicht hat, überhaupt reden kann. Ich meine Gerhard Schröder. Es wird ja alles getan, um diesen Mann niederzumachen, damit er als Gesprächspartner nicht mehr genutzt werden kann und auch seine guten Dienste nicht mehr anbieten kann. Das heißt, wir sind in einer Situation, uns gesprächsunfähig bewusst zu machen, damit jede Bemühung, die von Berlin aus unternommen wird, ob durch Gerhard Schröder, Olaf Scholz oder Angela Merkel im Zusammenhang mit der Russischen Föderation und mit Washington nur begrüßen. Wir kennen ja alle das Bild, wo die ehemalige Bundeskanzlerin mit dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten Obama durch Washington gegangen ist. Anders als durch Miteinander reden, werden wir aus dieser Situation nicht rauskommen. Und wenn diejenigen niedergemacht werden, die mit der anderen Seite überhaupt noch gesprächsfähig sind, ist das ein Zeichen für uns alle, dass schlimmer nicht sein kann.
Auch Donald Trump hat ja jetzt seine Hilfe bei den Friedensverhandlungen angeboten. Wie schätzen Sie dieses Hilfsangebot ein und wie stehen Sie zu der Person Donald Trump?
Also ich habe das, wie Sie es sagen, mit fast Begeisterung gesehen, als ich die Nachricht über Donald Trump lesen konnte. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass die letzten Jahre damit vergangen sind, dass Donald Trump, der ja mit der Russischen Föderation gedeihliche Beziehungen herstellen wollte, genau aus diesen Gründen in Amerika zur Unperson gemacht worden ist. Und in Europa von den versammelten Europäern ja im Ergebnis für bekloppt gehalten worden ist. Und man wollte mit ihm nichts zu tun haben. Wenn man die Politik von Donald Trump umgesetzt haben würde und aus Europa und Deutschland unterstützt haben würde, wäre man möglicherweise, und dafür spricht vieles, nicht in der heutigen Situation. Aber diejenigen, die diese Entwicklung jetzt losgetreten haben, die haben ja kein Interesse daran, miteinander zu reden, und die werden auch nichts tun, um dieses großherzige Angebot von Donald Trump umzusetzen. Und er ist in den Vereinigten Staaten, es wird ja in den deutschen Medien kaum noch über dieses Land berichtet, aber nach allem, was man hört, ist er eine politische Potenz, wie sie im Buche steht und ihm angemessen ist. Und vor diesem Hintergrund gehe ich davon aus, wenn er kann und wenn er gerufen wird, wird er mit Ergebnissen kommen. Und mir ist das allemal lieber als Diskussionen darüber, wer wann Nuklearwaffen einsetzt.
Herr Wimmer, ich wäre soweit durch. Hätten Sie noch was, was Sie sagen möchten?
Nein, ich fand das Gespräch glänzend.
Sehr schön. Herr Wimmer, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Einschätzung und wünsche Ihnen alles Gute, viel Gesundheit und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank, Herr Reinhardt, und alles erdenklich Gute. Und wollen wir hoffen, dass der Frieden hergestellt werden kann. Er ist ja schon tangiert.
Dankeschön.